willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns ja weiterhin mit dem Thema Ephinix beschäftigen, da vor allem ein Deep Dive in die Technologie machen und ja, warum das letztendlich so gut zu unseren Anwendungen und Applikationen passt. Aber zunächst möchte ich natürlich meine Co-Hosts wieder begrüßen. Einmal den Manuel und der Harald ist wieder da. Hallo ihr beide.
Hallo, grüß dich.
Hallo Stefan, hallo Manuel.
Ja, dann wollen wir uns mal wieder mit dem Thema befassen. Letztendlich ja für uns FPGA-basierte Bildverarbeitung, wo wir beim letzten Mal schon gesagt haben oder angeteasert haben zumindest, ne, warum Ephinix da eigentlich eine ganz gute Wahl ist. Aber Harald, ne, ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr auch mal in die Technik abtauchen, ein bisschen, ja, vielleicht das ein oder andere Geheimnis lüften, was sich hinter so einem Ephinix FPGA so verbirgt, was den so besonders macht. Und ja, dann kommen wir letztendlich auch irgendwo drauf, ne, warum das schon auch ein gutes Vehikel für unsere Sachen sind.
Mhm. Ja, danke Stefan. Also, das Geheimnis hinter unseren FPGAs ist die FPGA-Fabrik, die Quantum-FPGA-Fabrik. Die ermöglicht uns, Low-Power- und High-Speed-FPGAs gleichzeitig anzubieten. Wenn man sich so im Markt umschaut, bekommt man von anderen FPGA-Anbietern mal Low-Power-FPGAs. Da hat man dann das Problem, dass die Systemfrequenz sehr niedrig ist. Dann bekommt man von den anderen High-Speed-FPGAs. Da braucht man ein kleines Kernkraftwerk daneben, damit man die versorgen kann. Und Riesensysteme, um die Wärme wegzubringen. Und basierend auf dieser Quantum-FPGA-Architektur haben wir jetzt mittlerweile drei FPGA-Familien. Die erste Familie war die Trion-Familie. Die geht von 4000 Logikelementen hoch bis 120.000 Logikelementen, basiert auf einer 40-Nanometer-Architektur und ist so unser Wald- und Wiesen-FPGA. 3,3 Volt, wir können LVDS, wir können MIPI hoch bis 1,5 Gigabit und DDR-Memory hoch bis 1066 Megabit per Second. Dann haben wir schon unsere zweite FPGA-Familie auf den Markt gebracht, die Titanium-Familie. Die basiert auch auf der Quantum-Architektur, aber hier haben wir noch ein bisschen mehr optimiert für High-Speed und nochmal Low-Power. Und die Titanium-Familie basiert auf 16 Nanometer TSMC-Prozess. Die geht von 35.000 Logikelemente und soll hochgehen bis 1 Million Logikelemente. Zurzeit stehen wir bei 375.000 Logikelementen. Vorteil dieser Architektur ist auch die Die-Size unserer FPGAs. Und das kann man am besten zeigen an dem TI-60 und unserem Wafer-Level-Chipscale-BGA-64. Hier haben wir eine Fläche von 3,4 x 3,5 mm. Das ist was, das finden Sie bei keinem anderen FPGA-Anbieter, weil das halt das Ergebnis ist von unserer Quantum-Architektur. Sehr kleine Packages können wir hier anbieten für unsere Kunden. Und wenn man so ein bisschen in den Embedded-Markt reinschaut, ist Platz immer ein Problem. Mhm. Weiterhin haben wir bei der Titanium-Familie die Möglichkeit, von High-Speed-ZS-Applikationen, die hoch bis 16 Gigabit gehen. Das heißt, wir unterstützen PCI Express bis Gen 4. Wir unterstützen SLVS-EC, was natürlich auch wichtig ist für Kamera-Applikationen. Um Daten zwischenzuspeichern, haben wir auch sehr schnelle Memory-Interfaces. Wir bieten hier Low-Power-DDR4 oder 4X an, die über 3 Gigabit per Second gehen und dann mal 16 oder mal 32 Bit. Und wir bieten MIPI-CSI und MIPI-DSI hoch bis 2,5 Gigabit an dedizierten IOs. Und das ist schon ein Vorteil unserer Bausteine, speziell für Vision-Applikationen. Um hier noch mehr Platz zu sparen in Systemen, bieten wir nicht nur kleine Gehäuse an, sondern haben hier den SIP-Ansatz. Was bedeutet SIP? System in Package. Was wir hier gemacht haben, wir haben hier mehrere Module in einem Gehäuse zusammengefasst. Der erste war unser TI-60 im BGA-100 Gehäuse. Das heißt, wir haben hier 60.000 Logikelemente, wir haben hier ein Hyper-RAM und einen SPI-Flash in einem Gehäuse von 5,5 x 5,5 mm. Das heißt, ein komplettes System auf sehr kleinem Raum. Und das können Sie natürlich nur machen, wenn Sie FPGAs haben, die geringe Verlustleistung haben, sonst heizt sich das gegenseitig auf. Das zweite SIP-Gehäuse ist unser TI-180. Hier haben wir kein Hyper-RAM mehr gemacht, weil Hyper-RAM ist eine sehr gute Lösung, wenn man ein bisschen Memory braucht, aber der Datendurchsatz nicht so hoch sein muss. Beim TI 180 haben wir hier ein LPDDR4X-Riegel dazu gemacht. Das heißt, Sie haben jetzt hier 180.000 Logikelemente plus 2 Gigabit an Speicher, der hoch bis 3 Gigabit getaktet werden kann. Und das in einem Gehäuse 15 x 15 mm. Auch das ist was Einzigartiges, was Sie nirgends anders da finden. Und vor einigen Monaten haben wir unsere Topaz-Familie auf den Markt gebracht. Das, ich sage immer, das ist die Low-Cost-Familie von Titanium, weil was wir auch gelernt haben, ist, wenn Sie sehr hohe Frequenzen über Gehäuse bringen wollen, brauchen Sie auch sehr komplexe Substrate. Kann man sich vorstellen wie eine Leiterplatte. Wenn Sie mehr Layer brauchen, wird sowas auch teurer. Und wenn Sie eine gewisse Anzahl von Layer überschreiten, kann auch der Preis mal ein bisschen exponentiell hochgehen. Mhm. Und ähnlich verhält sich das mit dem Substrat. Mhm. Und deswegen haben wir hier die Topaz-Familie, basiert auf demselben Silizium wie die Titanium-Familie. Aber wir waren hier in der Lage, am Substrat einiges einzusparen und dadurch auch die Gesamtkosten für diese Familie runterzubringen. Das heißt, hier macht sich das natürlich bemerkbar, wenn Sie eben im Volumen hochgehen. Neben den Features, die ich bis jetzt genannt habe, setzen wir auch als Prozessor auf den RISC-V. Den haben wir eigentlich schon sehr lange im Angebot und den haben wir als Soft-IP angeboten. In der Titanium-Familie läuft der mit über 350 MHz, in der Topaz-Familie über 250 MHz und in der Trion-Familie über 120 MHz. Aber wir haben uns hier was einfallen lassen und haben jetzt auch diesen RISC-V als Hard-IP in all unseren Titanium- und Topaz-Bausteinen angeboten, die High-Speed-ZS haben. Und im Titanium können Sie diesen Quad RISC-V mit einem Gigahertz takten. Und der RISC-V hat eine MMU, der hat Floating-Point-Units. Und das heißt, hier können Sie auch sehr leicht Linux drauf laufen lassen. Aber der Fokus ist immer noch Low-Power. Das heißt, wenn wir mal einen Vergleich machen, ein Quad RISC-V bei einem Gigahertz, alle vier Cores sind in Arbeit, das sind wir typischerweise bei 500 Milliwatt. Und hier unterscheiden wir uns schon sehr stark von unseren Mitbewerbern. Und das ist auch immer unser Fokus, Low Power und High Speed gleichzeitig anbieten und das in kleinen Gehäusen.
Das ist ja auch genau so ein Punkt, warum wir hier zusammen sind heute, Embedded Vision. Das ist natürlich ein Punkt, wo wir als Solectrix immer auf den Markt schauen, was sind denn die aktuellen Lösungen, haben natürlich einen gewissen Pool an Möglichkeiten, wo wir quasi zurückgreifen können. Und da ist Effinix natürlich jetzt sehr interessant für unsere Kunden, für uns dann in dem Fall auch, weil wir da gut Bildverarbeitungslösungen in einen FPGA bringen können, haben gleich einen Prozessor mit dabei, Betriebssystem und können das eben wirklich im Embedded-System dann einsetzen, wo wir dann am Fahrzeug sind oder quasi in der Maschine sind, wo es dann auch darum geht, dass es quasi Low Power oder halt möglichst wenig Power verwendet wird und damit auch die Abwärme natürlich am Ende vom Tag dann gut abtransportiert werden kann. Also genau da ist ein Punkt, wo wir sehen, wo Effinix einen gewissen USP hat, den von uns auch Kunden sehr gerne dann einfach auch nutzen.
Ja, vor allem, wenn es Richtung sensornahe Verarbeitung
richtig,
geht. Ne?
Genau.
Also ich sag mal, irgendein Baustein, der eigentlich direkt hinter dem Bildsensor sitzen muss, wo es vielleicht eine ganz spezielle Verarbeitung braucht, dedizierte Schnittstellen, vielleicht irgendeine, ja, proprietäre Kompression oder was auch immer, da braucht man halt letztendlich so ein Vehikel, oder um, ja, wie auch schon beim letzten Mal ein bisschen gesagt, im kleinen Bauraum irgendwas unterzubringen, eine Vorverarbeitung zu machen, vielleicht irgendwo dann auch wieder die Daten, die dann typischerweise vom Sensor anfallen, irgendwo auch zu reduzieren, um entweder dann daraus auch ein komplett geschlossenes System zu machen. Also ich denke, auch solche Projekte haben wir, wo es einfach nur um ein Effinix FPGA geht oder natürlich dann, du hast es ja auch angesprochen, über Schnittstellen wie PCI Express oder andere Highspeed-Schnittstellen dann nochmal an eine größere externe ECU zum Beispiel weiterzuleiten und eben, ja, wie du jetzt auch gesagt hast, ne, es gibt dann zwei, drei von euren Konkurrenten, die sich vielleicht eher Richtung den High-End-Markt bewegt haben, den ein oder anderen, der nur Richtung Low-Cost unterwegs ist. Aber ich sag mal, in dem Umfeld, wo wir eigentlich typischerweise tätig sind, braucht man halt wirklich ein Vehikel, was so dieses, ja, so Mid-Range-Applikationen abdeckt.
Ja,
ne? Also wo man auch sagen kann, ja, ich kann nach unten skalieren, ich kann aber auch mit der Komplexität nach oben gehen. Bauraum ist aber da entscheidend. Ne? Das finden wir wirklich spannend, dass es da natürlich auch Bausteine gibt mit Flash, mit Speicher, weil dann natürlich ja auch so ein Systemdesign, so ein Bot-Design teilweise wirklich sehr einfach wird. Ne? Und ich sag mal, gerade auch Speicher, wir hatten es ja auch immer in den vergangenen Folgen, wie so ISP-Pipelines ausschauen. Ne? Man braucht oftmals auch relativ schnell irgendwo einen Frame-Buffer, um irgendwelche Bilder zwischenzuspeichern für komplexere Algorithmen und was auch immer. Und genau dazu braucht man zum Beispiel halt so einen DDR-Speicher und dann natürlich super, wenn der einfach schon dabei ist, der erleichtert natürlich auch das komplette Hardware-Design, Board-Design, macht es kompakter, macht es effizienter und ja, das ist dann schon teilweise auch wirklich so ein Enabler, ne, für manche Projekte auf unserer Seite.
Genau, und das ist doch jetzt eine schöne Zusammenfassung auch nochmal, wo Harald quasi, wo ihr euren USP habt, auch in Bezug auf die Embedded Vision, wo wir quasi natürlich unsere Kundenstammsitze haben, wo wir dann auch im Prinzip gut zusammenpassen, quasi welche Projekte wir haben, welche Bausteine ihr habt. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann sehe ich wieder, wie immer, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Und auch dieses Mal soll es wieder den Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die E-Mail podcast@solectrics.de. Da kann man sich sehr gerne hinwenden, kann Fragen stellen oder Anmerkungen hinschreiben, auf die wir in den nächsten Folgen gerne eingehen.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.
Ciao.